Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag an diesem Vormittag. Es geht, wie auch schon im ersten Mal, wieder um Postgres. Gut weg. Ja, also keine Flucht. Hans-Jörg Schönig wird unser Vortragender sein und ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an ihn.
So, guten Morgen allerseits. Bitte alle meinen emotionalen Ausnahmezustand zu entschuldigen nach diesem Themenkreis jetzt. Aber ich habe auf Wikipedia was Tolles gefunden. Und zwar die Definition einer Datenbank ist große Datenmengen effizient und widerspruchsfrei speichern. Ne? Und dauerhaft vor allem. Ich möchte jetzt nicht auf das leidige Transaktionsthema gehen und schon gar nicht auf Foreign Keys. Das würde nämlich dieser Datenbanktheorie widersprechen. Und warum ich gerade die Chaosforschung offen habe, ist mir auch ein Rätsel. Aber raus aus den Untiefen, rein in aktuelle Entwicklungen im Postgres-Projekt. Schönen guten Morgen, sind alle des Österreichischen mächtig, wie immer? Ansonsten Subtitles. Ich habe gestern schon ein paar Wiener gegessen, ja, aber ich versuche mich sehr gut zu integrieren in Deutschland. Bin nach Berlin gegangen und habe mir bestellt eine Klappstulle mit Belach. Und dann hat der polnische Kellner gesagt, was? Okay, schönen guten Morgen. Alle zusammen, mein Name ist Hans-Jürgen Schönig. Das Du reicht im Allgemeinen. Und ich möchte mit einer Kleinigkeit eröffnen, die mir gestern so zufällig eingefallen ist. Irgendwann im Jahre 1993 hat ein gewisser Bruce Mongeon, seines Zeichen Postgres-Oberguru, an die Hackersliste eine provokante Frage gestellt. Are we losing momentum? Haben wir ein Problem auf Österreichisch? Gibt es Österreicher unter uns? Nicht. Ich bin der einzige Ausländer. Nach deutscher Gesetzgebung darf ich nicht mehr diskriminiert werden jetzt, gell? Okay. Und dann irgendwann 2008 habe ich diesen Blog-Eintrag gefunden, Postgres is hot. I attended or accept to attend seven dedicated Postgres conferences, bla bla bla. I would love to find a way to illustrate our growth, but I can't. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie sich das Postgres-Projekt in den letzten Jahren entwickelt hat, dann wird man sehen, dass da ziemlich die Post abgeht. Also, wenn man sich die ersten Fotos anschaut von Postgres-Konferenzen, so 10 Jahre her, dann waren da eine Handvoll Entwickler. Wenn man sich mittlerweile anschaut, wie viele Leute da beteiligt sind oder auf irgendwelche Konferenzen geht, dann ist das so eine mittlere Bundesliga-Veranstaltung, nicht? Wo kiloweise Leute herumgehen. Das heißt, Postgres ist voll am Leben, es geht richtig dahin und wir haben eine ganze Menge Funktionalität, die im Moment zu bieten ist. Derzeit sind wir im Release-Zyklus von Postgres 8.4 und das ist nach meinem Ermessen einer dieser Release-Zyklen, wo ich vor lauter Patches überhaupt nicht mehr weiß, was sich da überhaupt abspielt. Es gibt mittlerweile so viele beteiligte Personen, dass ich mir die Namen nicht mehr merken kann. Es gibt mittlerweile so viele Funktionalitäten, die sozusagen entwickelt werden, dass ich das erste Mal nach längerer Zeit das Problem hatte, mich für einen Vortrag vorbereiten zu müssen. Normalerweise ist es bei mir so, ich habe einen Vortrag um 15 Uhr, schaue um 14 Uhr nach, welches Thema haben wir. Entschuldigung. Ist zu bunt für mich, bin überfordert, habe ich schon gesagt. Das heißt, normalerweise bei mir so, ich habe um 5 einen Vortrag, komme um 4 hin, schaue nach, welches Thema habe ich heute und red los. So mache ich das normalerweise. Ich habe mich gestern wirklich hinsetzen müssen, um überhaupt einmal rauszurecherchieren, was sind überhaupt die wichtigsten die Dinge, die sich geändert haben. Ich bin gestern seitenweise Änderungslogs durchgegangen, offene Patches, was auch immer, und habe versucht, daraus das Wesentliche zu extrahieren, was sich geändert hat. Aber es ist eine Menge, dass man mittlerweile sagen muss, okay, es nimmt gigantische Ausmaße an. Und das, was ich da heute präsentieren will, ist eigentlich im Wesentlichen nichts anderes als eine kleine Teilmenge von den Dingen, die wirklich im Laufen sind. Und das ist das, was ich glaube, das am wichtigsten ist derzeit. Na, schauen wir mal. Die erste Funktionalität, die mir so eingefallen ist, sind sogenannte Windowing Functions. Windowing Functions werden oft von Orgelleuten und so weiter als Analytics bezeichnet. Wird sehr häufig verwendet bei irgendwelchen Analysegeschichteln, Data Warehousing Sachen. Alles, was ein bisschen komplizierter ist und über diese meine Katze Minka Websites hinausgeht, kann schon einmal vorkommen, dass, um eine komplexere Frage zu beantworten, man eine Windowing Function verwendet. Die Frage, was ist das? Das ist ein Beispiel für eine Windowing Function. Man stelle sich vor, ich habe ein Department, ich habe einen Employee, der hat eine Nummer und der hat ein Einkommen. Und jetzt gibt es mit herkömmlichen Mitteln die Möglichkeit, sich das durchschnittliche Einkommen pro Abteilung auszurechnen. Das geht. Da kann man solche Dinge wie Subselects verwenden. Da gibt es auch Systeme, die haben damit Probleme. Aber wir nicht. Mit Windowing Functions kann ich sozusagen pro Zeile mir aus einem Data Window Information holen. Und in diesem Beispiel wäre das: ich verdiene 5.200 Euro, also das Finanzamt verdient dann 4.000 Euro und ich 1.200. Bitte?
Das kommt einfach, weil du in Österreich
bist. Ja, aber die Frage ist, wie kommt Österreich auf die Liste von Steueroasen? Ich verstehe es nicht. Ja? Wahrscheinlich, weil die Steuern sprudeln, aber das ist alles schon. Ne? Ich wünsche mir die Raubritter zurück, die haben mir zehend genommen. Ne? Na wurscht. Jedenfalls, ich berechne pro Zeile, schreibe ich neben dazu das durchschnittliche Einkommen in meinem Department. Das heißt, das Window, auf dem ich arbeite, ist mein Department. Und ich berechne sozusagen für jede Person, sehr, sehr einfach, ihr Einkommen, das steht eh plain drinnen, und ich stelle neben sozusagen dazu das Einkommen in diesem Department, und das ist schweinemäßig effizient. Also ich brauche nicht, wie bei anderen Systemen, die Personen auslesen und dann noch 800 SQLs, also noch 800 meiner SQL-Statements absetzen, um dieses Ergebnis zu kriegen. Es geht sehr, sehr effizient. Es wird intern vom Optimizer hervorragend gemacht halt. Und dann geht's dahin. Eine weitere Windowing-Function, das nur als Beispiel, um zu illustrieren, was das ungefähr ist, ist das folgende. Es gibt wieder Einkommen in meiner Abteilung und ich möchte wissen, wer ist denn der Bestverdiener? Es gibt sogar auf Kuba Einkommensunterschiede, so perfekt ist der Sozialismus dort nicht. Ich habe meinen kubanischen Übersetzer beauftragt, habe ihm 50 Dollar geschickt, das waren 3 Monatslöhne, und er hat seine ganze Hochzeit damit finanziert. Also das ist ein anderes Thema. Also so kann ich zum Beispiel ausrechnen, naja, der Herr mit den 4.500 ist der viertbeste Einkommensbezieher in seinem Window, also in seiner Abteilung. Ich kann das natürlich auch auf die Gesamtheit machen, nur dann macht es keinen Sinn mehr, nicht? Weil dann kann ich gleich auch dabei verwenden. Das ist eine Windowing-Function. Und dafür gibt es einige. Und um diese Operation konkret durchzuführen, muss ich die Daten eben sortiert nach Salary pro Abteilung in das Window reingeben. Und die Rank-Funktion sagt dann halt einfach der Erste, der Beste, was auch immer. So kann man sehr leicht Analysen machen, zum Beispiel, wie weit weicht mein Einkommen vom Durchschnitt ab oder wie weit bin ich hinter dem Besten oder hinter dem Schlechtesten und so weiter und so fort. Das sind Windowing-Functions. Kaum natürlich wieder wie in Postgres üblich, sich selber welche schreiben. Das ist dann myRank, nicht? So if Hans dann 1, else ausrechnen, nicht? So ungefähr kann man dann machen. Das sind Windowing Functions. Eine große, große Funktionalität, die es in Postgres 8.4 definitiv geben wird. So. Ja, rekursive Queries. Stellt euch vor, ihr habt einen Baum abgebildet. So ein klassischer Baum, Masterknoten, Slaveknoten, also einfach eine Baumstruktur, und die möchten wir abarbeiten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Denial of Service Attack, in dem die Applikation die Rekursion ausprogrammiert und da 500 Statements schickt. Ist ganz toll. in so einem Live-System. Oder die elegantere Variante, man nimmt SQL-kompatible rekursive Abfragen. In meinem Fall ist das jetzt so Poor Man's Recursion, gell, die Zahlen 1 bis 100. Und verwendet diese Syntax. Dieses with hat zwei besondere Bedeutungen. Ich kann es verwenden für rekursive Abfragen, so wie da, dass eben sozusagen die nächste Zahl nach 7 ist 7 plus 1, also sozusagen, dass ich das rekursiv durchgehe. Oder ich kann with einfach verwenden, wenn ich das recursive weglasse, so eine Art Präprozessor. Wenn irgendwelche Subselects in meinem Statement 15 Mal vorkommen, dann kann ich entweder die Sybase-Variante machen, 15 Mal hinschreiben, oder ich kann die Postgres-Variante machen, ab 8.4 und einfach sagen, das so Präprozessor-mäßig ersetzt. Ich definiere mir mit with mein T und setze es an beliebiger Stelle ein. Und an dieser Stelle wird das T halt einfach da in der From-Clause eingesetzt und rekursiv abgearbeitet. Kann man ganz lustige Dinge machen. Um 10 heute war der Peter Eisentraut da, der hat die Mandelbrotfraktale gezeigt, oder? Hat das wer gesehen? Kann man Mandelbrotfraktale machen mit diesen Dingen, das ist ganz lustig. Ja. Ich meine, hochgradig sinnlos, aber ein schönes Anschauungsbeispiel. Okay. Schauen wir weiter. Was ist mit du? So. Dann was Tolles, was aus der Skype-Schmiede gekommen ist, ist, dass man mittlerweile System-Views zur Verfügung hat, wo man sich sehr präzise anschauen kann, welche Stored-Procedures sind wie oft aufgerufen, wie viel Zeit ist in einer Stored-Procedure verbracht worden und vor allem, wie viel Zeit ist in Unteraufrufen einer Stored-Procedure verbraucht worden. Skype hat das ziemlich ans Limit getrieben, das ist nämlich alles eine Stored-Procedure. Und die können damit sehr, sehr gut auswerten, also dort eine Milliarde Function Calls, dort x-tausend Function Calls. Und ist wunderbar, um zum Beispiel Statistiken über Tabellen, also über Prozeduren zu führen. Dass man einfach sieht, okay, eine Million Mal wurde abgefragt, der Zustand einer Person oder was auch immer. Kann man super graphen und so weiter. Kann sie Hotspots raussuchen, kann sie Optimierungspotenzial raussuchen für diese Funktionen und so weiter. Ist eigentlich ganz ein kleiner Patch, aber ist sehr, sehr praktisch für Analysen im laufenden System. Ist sehr, sehr wichtig. Ne? Nachdem es in Postgres ja nur eine Storage-Maschine gibt, möchte man bei der schon ganz genau wissen, wie sie funktioniert. Ne? Okay, eine nächste Funktionalität, die von relativ großer Bedeutung ist. Es hat früher in Postgres mal sowas gegeben wie eine sogenannte Free Space Map. Das heißt, wenn dieser berühmt-berüchtigte Vakuum-Job im System freien Platz gefunden hat, dann ist er einfach hergegangen und hat diesen freien Platz in dieser Free Space Map sozusagen abgelegt und hat einfach gesagt, okay, wenn du 100 Byte brauchst, da sind sie. So in etwa. Und jetzt ist es besser? Okay, und ab Postgres 8.4 ist es nicht mehr nötig, Free Space Map zu konfigurieren, weil das hat bei manchen Leuten so ein bisschen Verwirrung ausgelöst. Was kommt da genau rein? Wie muss das sein? Das war für den Otto-Normal-User ein bisschen zu kompliziert. Sehr einfach, aber trotzdem hat man was darüber wissen müssen. Und ab Postgres 8.4 wird diese Free Space Map sozusagen inline in einer Tabelle gespeichert. Das heißt, ich muss das nicht mehr konfigurieren. Man spart sich dadurch effektiv zwei Konfigurationsparameter, um das so zu bringen. Und das schaut sehr nach sehr einer Kleinigkeit aus, bedarf aber doch einiger signifikanter Rewrites, um das Ganze hinzukriegen. Okay, Rechte auf Spalten ist so eine neue Funktionalität, die es gibt. Das ist ein Ausschnitt aus Grant und was dazugekommen ist, ist im zweiten Absatz, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auf Spalten Rechte zu vergeben. Das war früher auch schon möglich, allerdings nicht so direkt, sondern auf Umwegen über a View. Jetzt ist es wirklich möglich, man kann jetzt auf Spaltenebene Rechte definieren und man muss jetzt sozusagen nur mehr, man gibt auf dem Select an, diese Spalten möchte ich haben, habe ich die Rechte, ist okay, habe ich sie nicht, ist auch okay. so eine Kleinigkeit, viele Leute haben drum gefragt. Bezüglich Security und so weiter hat sich sehr viel getan in letzter Zeit. Es gibt einen riesen Patch von einem Japaner, glaube ich, was? Sogenannte See-Postgres-Patch, wo man alles, was man potenziell verbieten kann, kann man verbieten. Das ist ein bisschen österreichische Steuergesetzgebung. Ne? Alles, was nicht explizit erlaubt ist, ist prinzipiell einmal verboten und verböhnt sowieso. Dieser Patch kommt nicht rein in Postgres 8.4, weil die Philosophie dahinter ist, das ist zu komplex, Otto Normal-User ist damit überfordert und sozusagen, wir müssen schauen, dass wir die Entwicklungskapazitäten auf das Wesentliche konzentrieren. So könnte man das zusammenfassen. Also diesen See-Postgres-Patch, denke ich, wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Ja, folgende Sachlage. Wir werden ja immer fleißig gescholten für folgendes Problem. Wir haben einen Master. Wir haben einen Slave. Synchrone Replikation, asynchrone Replikation, also ungefähr in den letzten 10 Jahren, auf jeder Konferenz, wo ich war, gibt's noch Fragen? Ja, bitte, gibt's Replikation? Ne? War die übliche Frage. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, welchen Anwendungsfall hast du und so weiter und so fort. Und der Hauptanwendungsfall ist eigentlich meistens, nicht immer, aber meistens, man hat einen Master, einen Slave und man möchte einfach ein bisschen Hochverfügbarkeit spielen mit dem Ding. Und sinnvollerweise die zweite Hardware auch so nutzen, dass sie nicht sozusagen verloren ist. Und die gute Nachricht ist, da gibt's was. Also die gute Nachricht ist, we got it. Die schlechte Variante ist in 8.5. Ich habe schon getestet, es funktioniert, es ist ziemlich cool, es ist ziemlich einfach und es ist ziemlich sexy. Und es ist kein Flickwerk, ja? Es ist kein Flickwerk wie bei anderen Dingen. Also, wir gehen beispielsweise davon aus, dass der Master und der Slave dieselbe Storage Engine verwenden, weil es nur eine gibt. Weil wie kann ich sinnvollerweise vom Master, der transaktionsorientiert ist, sicherstellen, dass der Slave konsistent ist, wenn der keine Transaktionen kann? Bitte? Irgendwie ist genau das Problem. Irgendwie ist genau das Problem. Irgendwie ist es wenig. Wenn dein Gehalt irgendwie überwiesen ist. Ja, ja, aber was ist, wenn der Block abreißt in der Mitte? Was ist, wenn die Leitung kickt und so weiter? Dann geht's nicht. Also mein Gehalt ist irgendwie überwiesen. Also das ist genau der Punkt. Ich rufe bei der Telekom-Hotline an und sage, haben Sie mir meine Telefonrechnung geschickt? Na, irgendwie schon. Oder der Herz, also Sie kriegen ein neues Herz implantiert, funktioniert, Sie krepieren sonst. Na ja, irgendwie schon. Ne? Ein Kollege von mir hat einen Bug gehabt im Herzschrittmacher. Das gibt's wirklich, ja. Jeder Herzschrittmacher hat eine Programmierspule. Wenn du ein Firmware-Update brauchst, spülst du das ein. So gestandener Tiroler, ich habe noch nie gesehen, dass der wirklich Angst gehabt hat. In dem Moment war ich mir nicht so sicher. Ne? Es gibt das Gerücht, er hat dem Chirurgen noch einen 100 dazu gesteckt. Bug im Herzschrittmacher. Also wenn das so irgendwie funktioniert, ne, das ist das okay. Ne? Man muss davon ausgehen, wir speichern Daten. Wenn wir Apache-Logs speichern und es geht irgendwas verloren, who cares? Ne? Habe ich 3 Zugriffe verloren. Wenn jetzt das nächste Kernkraftwerk in die Luft geht, ja, und da gehen Daten verloren, dann wird dich der Staatsanwalt strahlend anschauen und die fragen, ob du irgendwie ein Backup hast. Das ist genau der Punkt. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir irgendwelche Lösungen produzieren. In Postgres kommen Dinge dann rein, wenn sie funktionieren. Oder das hat doch einen kleinen Bug auch und dort gibt es keine Integrität und so weiter. Wir speichern Daten und wir unterstellen dem User, dass die Daten, die er uns anvertraut, treuhändig, doch einen gewissen Wert haben. Ich bin mir dort nicht immer so sicher. Ja? Also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, der nichts über IT-Branche, über die IT-Branche weiß und mich fragt, was tust du beruflich? Ich sage, ich bin in der Müllbranche. Das versteht jeder und das trifft es ganz gut. Ne? Naja, ich wollte es wirklich nicht machen. Echt, es tut mir so leid. Es tut mir so leid.
Reaktion.
Von wem?
Von dir, als du das gelesen hast.
Wir sind auf live, gell? Ich darf das nicht sagen, aber ich war damals noch verheiratet, also die Nacht, ich sag's euch. Das war gut. Ich hab das gelesen, bin in so einen apathischen Zustand verfallen. Und ja. Und dann hat mein Therapeut mir erzählt, das mit dem Therapeuten war glaubwürdig, gell? Naja, was steht da, 120 schwere Fehler? Ich habe meiner ganzen Postgres-Karriere, glaube ich, 3 gefixt oder so in der Größenordnung, irgendwas, ja. Bitte?
Und wie viele Fehler nicht gefixt?
Kein gefunden. Ich meine, der Typ hat es erfunden, ja. Wenn der mal sagt, na, also, ja. Wobei, das geht anders auch noch. Wir haben, die österreichische Gewerkschaft hat eine Bank besessen und dort hat es einen Chefbuchhalter gegeben und der hat unter anderem auch Bankengesetze geschrieben. Der hat auch 3 Jahre unbedingt gekriegt wegen Bilanzfälschung, ja. Da gibt es verschiedene Varianten. Also gut, ich möchte ja nicht drauf eingehen, aber es hat sein müssen, es tut mir leid. Es tut mir leid. So, hopsi. So, we got it. Ja, und eigentlich geht's letztendlich um die Frage, wie geht's weiter mit Postgres, um das Thema von vorher aufzugreifen. Wie sind die aktuellen Entwicklungen? Wir haben im Moment einen Zustand, wo die Patch Queue einen halben Cluster belegt. Ja? Das heißt, wir haben noch 300 offene Patches. Na, mischen wir mal rein. Bitte, ich möchte, dass mein Patch auch reinkommt. Nichts gibt's, ja? Warum gibt's nichts? Weil ich nicht kurzfristig irgendwelche Patches reinmischen können, nur weil da draußen ein paar tausend Leute Replication haben möchten. Weil was passiert, wenn ich einen Patch reinmische, von dem ich weiß, er ist nicht 1000%ig, sondern nur 999%ig? Was passiert? Ich schieße es rein, 6000 Leute tun etwas. Und jetzt, falls jemand einen Taschenrechner dabei hat, ein relativ einfaches Experiment, das hat mir der Kaufland-Chef gelernt. Wenn was mit 99,5%iger Wahrscheinlichkeit funktioniert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf 6000 Systemen funktioniert? Das heißt, null. Können Sie das nachrechnen? Ich glaube, 14. Nachkommastelle oder irgend sowas. Wenn irgendwas mit 99,5%iger Wahrscheinlichkeit funktioniert, also wahrscheinlich funktioniert, und ich tue das auf 6000 Stück, 6000 Kauflandkassen, dann ist mit 100%iger Sicherheit mindestens eine kaputt. Irgendwas fuckt ab, komplett. Und das ist genau der Grund, das ist der Unterschied, um den es geht. Da geht es nicht darum, ob wir jetzt zufällig die buntere Oberfläche haben oder ob wir den besseren Namen für irgendeine Funktionalität haben oder ob der Beistrich grün geschrieben werden muss oder was auch immer. Das sind Details, worum es wirklich geht im Datenbank-Business. Nach meiner tiefsten Überzeugung ist darum, dass wenn jemand das Zeugs installiert, das gefälligst zu funktionieren hat. Und zwar nicht meistens, sondern immer. Immer, ja, einfach immer. Wir haben in Österreich 3,3 Millionen Beschäftigungsverhältnisse, die werden alle bezahlt. Wenn eine Gehaltsüberweisung meistens funktioniert, dann werde ich immer ein Problem haben. Ja? Und das ist der Unterschied. Und ob die Subselects hübsch sind oder ob mir das gefällt und so weiter, das sind Details. Wichtig ist, dass das Zeugs einfach funktioniert. Das ist das Allerentscheidendste. Und über den Rest können wir verhandeln. Aber darüber nicht. Und darum, solche Dinge wie Integrität und was auch immer, ja, okay, schön, aber bitte, es muss funktionieren. Das haben wir getestet. in Naperville, im Headquarter von Lucent, also für diese Division. Die haben dort 1400 Rechner gehabt und die wollten mich häkeln. Nicht? Die haben so einen Abschusstest gemacht, nicht, wann geht der Erste hin. Nicht? Aber wir haben es überlebt. Ja? Also ich habe geschwitzt, ich habe Blut geschwitzt. Ja? Aber es hat wirklich funktioniert. Ja, langfristig. Nicht irgendwo herumfuschen, wenn ich weiß, ich muss es schon ausbauen. Typische Ansage von unserem Oberguru, vom Tom Lane. If we add this feature, we have to support it forever. Das heißt, wenn wir diese Funktionalität reinnehmen, werden wir sie ewig unterstützen müssen. Ich kann nicht alle zwei Jahre hergehen und substanzielle Dinge ändern, weil ich tausende von Anwendungen damit umbringe. Das geht nicht. Und genau darum geht's, nicht? Nächste Sache. Gut, die vierte Zeile ist ein bisschen bösartig, die habe ich jetzt gerade vor 5 Minuten geschrieben, das sehe ich schon ein. Die Sache mit Transaktionen und Volltext, ne? Die Perversen gibt's. Ja, und die Frage nach der Lizenzpolitik. Klare Richtlinien, BSD-Lizenz, do what you want. Klare Ansage. Das wird immer so bleiben. Postgres kann nicht aufgekauft werden. Es geht nicht. Allein von der Projektorganisation her, es geht nicht. Es ist nicht möglich. Das können jetzt nicht die Roten kommen und sagen, wir kaufen euch, Burschen. Ja? Weil es gibt keinen, den du kaufen kannst. Mich schon. Aber die kommen nicht. Ja? Und darum in diesem Sinne eine Predigt an die Datenkonsistenz, ja? Und an die zuverlässige Entwicklung. Herzlichen Dank, gibt's Fragen? Ja, ich habe das im letzten Vortrag erlebt. Die haben wieder nichts gewusst und dann habe ich wieder eine halbe Stunde Fragen beantwortet. Ne?
Genau. Okay. Gibt es denn welche?
Bitte.
Also das heißt jetzt zu Deutsch, wegen dieser Replikation, ich kann mir in Zukunft dieses ganze Geprassel sparen, im Internet nach Replikationsmechanismen zu suchen und versuchen, die zu installieren. Ich warte auf die 8.5 und dann geht das für diese einfachen Systeme.
Für diese Sachen wird es funktionieren. Ich meine, Standby also und so weiter gehen ja bereits nach wie vor, nur ist der nicht lesbar.
Ja. Also wir benutzen im Moment das Sloney-E und das können wir uns dann auch schenken.
Es erfüllt einen anderen Zweck.
Okay.
Es erfüllt einen anderen Zweck, nämlich den der logischen Replikation, wenn du über Standorte hinweg Daten nach vor und Daten nach hinten und Daten fünffach verteilen und durch einen Rechner durchtunneln. Das erfüllt ein bisschen einen anderen Zweck, gleich wie verschiedene andere Dinge einen anderen Zweck verfüllen, aber diese erfüllen, nicht vorfüllen. Diese klassische Sache, also diese 0815-Geschichte, also ich habe eine Maschine, möchte es ein bisschen absichern und von der zweiten auch lesen. Das macht man sinnvollerweise über binäre Geschichte. Und das ist nicht so trivial. Der Grund ist relativ einfach, ich illustriere das vielleicht ganz kurz. Nehmen wir an, der ist an einer Lesetransaktion, sowas gibt's, ja? Der ist an einer Lesetransaktion und der darüber kriegt ein binäres Drop Table. Das ist der Fall, der relativ kompliziert abzudecken ist. Also solche Dinge. Ich lese 5 Stunden und dann kommt die binäre Anweisung. Also im Postgres Transaction Log steht nicht drin Drop Table. Das schaut anders aus, ja. Das ist nämlich wirklich binär. Aber wenn jetzt sozusagen logisch Drop Table passiert, was mache ich mit den Lesetransaktionen und so weiter? Dort sind einfach die Herausforderungen, die man bewältigen muss. Ne? Wenn Vakuum irgendwelche Datensätze herumschiebt und so weiter und so fort. Ja, wenn man warten kann, ist gut so. Okay, nächste.
Wurde schon beantwortet, nächstes Jahr, oder?
Ja, der Punkt ist bei uns ist der folgende. Fertig ist, wenn es fertig ist. Also ein bisschen Debian-mäßig. Das war jetzt eigentlich gar nicht der Schmäh gedacht. Ja, also Punkt ist, das Hauptkriterium für ein Release ist fertig. Es gibt keine Marketingabteilung, wo irgendwelche gestriegelten Typen herumrennen und sagen, wir brauchen es, sonst brechen uns die Sales ein. So, dann machen wir. So ein bisschen die Wiener Lösung, nicht? Machen wir schon. Macht's euch nicht, jetzt haben wir. Ein Jahr würde ich schätzen. Bitte? Ja, was ist ein Jahr im Sinne der Ewigkeit? Gut. Ja.
Wie viele Geschäftskritische Anwendungen im Web
Wenn man zum Kaufland einkaufen geht, jede Supermarktkasse. Wenn ich in Wien aufs Klo gehe, der Kanal. Wenn ich einen Skype-Anruf mache, alles. Wenn ich, so habe ich noch kürzlich gemacht, MyVideo zum Beispiel, schwedisches Casino, hat es nicht der Eisendraht am Handy hergezeigt? Oder? Hat er iPhone? Oscar? Das heißt, wie viele es gibt, ich weiß es nicht, aber von WLAN-Authentifizierung auf der Uni über UMTS irgendwo versteckt im Rechenzentrum, über die Kanalanwendung, da hat sich jemand einmal das Szenario ausgedacht, wenn Postgres dort so manchmal funktioniert. Das ist ziemlich scheiße, nicht? Im Kanal. von verschiedensten Telefonfirmen, Swisscom, Telekom Austria, Casinos, Internetbuden, Autoindustrie, Messmaschinen, Airbus hat einmal angefragt, ist aber leider nichts geworden, irgendwelche Routingfirmen, die irgendwelche Backbone-Kabel machen, Architektenbüro, der elektronische Akt bei der Wiener Gemeinde, und das ist eine Riesendatenmenge, bitte, ja. Medizinische Daten, also wer hat wann einen Rollstuhl gekriegt, volkswirtschaftliche Auswertungen über wie viel Defizit darf man noch machen, ist sowieso unlimited, ich frage mich, warum sie das ausrechnen. Dann, was haben wir noch gehabt, so in letzter Zeit, na alles halt, nicht? Also von sehr klein bis sehr, sehr groß, und die Anzahl der Geschäftskritischen ist überhaupt nicht abzuschätzen, weil 95% von denen werden sich niemals bei einem kommerziellen Supporter melden, weil sie kein Problem haben. Das ist der Punkt, ne? Weißt du das? Weißt du die Downloads in etwa? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Ich weiß es nicht, muss ich in Eisendraht fragen, vielleicht weiß der das. Keine Ahnung. Aber ich glaube, der Josh Berkus hat einmal was publiziert beim 8.3 Release, eine Million irgendwie in den ersten, weiß ich nicht. Ja. Ja, da gibt es Mirrors, und ich habe selber 10-mal geladen, weil ich es wieder vergessen habe. Ja. Okay. Weitere Fragen? Dann sage ich mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, man sieht sich nächstes Jahr wieder. Und ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. Herzlichen Dank.